Einen wunderschönen Morgen auch von mir. Auch wenn heute Morgen jetzt noch so alles so ein bisschen im Schleier verschwunden ist, hoffe ich, dass ich heute im Laufe dieser Stunde vielleicht der ein oder andere Schleier lüftet. Sind wir mal gespannt. Die Allianz Gebetswoche hat dieses Jahr so ein bisschen bei mir so einen Nachhall hinterlassen. So. Mit dem Anker und mit dem Schleifstein und wo wir dann hingehören, in das Haus des Vaters. Und der Predigtext, den der Erwin vorgelesen hat, der ist ja für heute gegeben. Und da hatte ich gedacht, okay, dann ist ja klar das Thema. Und dann war das dann nachher nicht mehr. Der kommt auch vor, der Predigtext, der uns heute gegeben ist. Der kommt auch irgendwann vor. Ich will gerade mal gucken. An 18. Stelle. Wir sind jetzt unterwegs. Wir wollen uns auf den Weg machen, wir haben es eilig. Haben wir nicht. Wir haben heute Sonntag, wir haben heute nichts vor sonst. Also, im Moment jedenfalls. Ich finde es schön, dass wir heute Morgen uns gemeinsam auf einen Weg begeben dürfen. Um zu gucken, wie es dazu gekommen ist, was der Erwin uns vorgelesen hat. Das hat ja eine lange, lange Vorgeschichte. Und erst in dieser Vorgeschichte und auch in dem, was so kurz danach kommt, wird uns vielleicht bewusst, was überhaupt dieser Text von heute Morgen, was er eigentlich beinhaltet, welche Tragweite da drin liegt. Und wie mir das klar geworden ist, ich bin ganz kribbelig. Wo ist Petrus Jesus das erste Mal begegnet? Du, ihr nicht. Was meint ihr? Wo war diese Begegnung zum ersten Mal? So mal kurz so, habt ihr es irgendwo? Oh, ich habe nicht ganz verstanden. Irrtum, habe ich auch gedacht. Es ist gut, dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns dann mal so ein bisschen unterstützen. Und der Markus hatte mir per PDF ein Büchlein geschickt, also ein Buch geschrieben. Und da habe ich mal so quer gelesen, da habe ich gedacht, oh, stopp, nochmal zurück. Es ist in 1. Johannes. Da sind ein paar von den Jüngern Jesu beim Johannes, dem Täufer, unterwegs und hören dem zu. Und da begegnet ihnen Jesus in 1. Johannes 1,42. Und schon zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus Simon sieht, sagt er, du wirst jetzt Kephas, sprich Petrus, Fels heißen. Also bei der ersten Begegnung, noch vor überhaupt was passiert ist, hat Jesus schon in Petrus was gesehen und erkannt, wo er noch selber keine Ahnung, Simon Petrus noch selber keine Ahnung hatte, worauf das hinausläuft. Und dann kommt die nächste Begegnung. So kann man es in der Bibel so ein bisschen vergleichend nachlesen, am See Genezareth. Ihr kennt die Geschichte. Jesus braucht ein Boot, um ein bisschen Abstand vor der Menschenmasse zu gewinnen und Petrus und die waren gerade da und Andreas, sein Bruder, die waren da und da hat er gesagt, kommt her, macht mal, fahrt mich mal ein Stück raus, dann kann ich besser reden und nicht so eng hier. Und habt ihr überhaupt was gefangen? Und so beiläufig, nee, heute Nacht war es ganz schlecht. Und er sagt, Jesus, wisst ihr was, wenn wir hier fertig sind, nochmal. Aber ist doch heller Tag, so Unsinn. Nochmal bitte. Jesus hat das nicht zu wiederholen brauchen. Heute muss man manchmal dreimal Dinge sagen, bevor sie bei jemand ankommen. Aber nein, Jesus war so eindringlich, dass die sofort das Netz ausgeworfen haben, gefischt. Und das Netz war natürlich voll. Also natürlich nicht. Also es war unnatürlicherweise voll. Und so voll, dass zwei Boote fast gesunken werden. Und als Petrus jetzt erkannt, wen er da vor sich hat, dann fällt er hin vor Jesus und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also Jesus führt Petrus in die Selbsterkenntnis. Petrus erkennt, dass er vor Jesus nicht bestehen kann. Vor dem Jesus, der Macht hat, Fische ins Netz zu locken, auch wenn es unsinnig erscheint. Die nächste Begebenheit ist ein bisschen weiter, ist auch im Evangelium, nämlich wir waren jetzt Johannes, Lukas, jetzt kommt Markus, gleiche Kapitelzahl, andere Begebenheit. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs und dann eine riesen Menschenmenge und ihr kennt die Geschichte, da ist eine blutflüssige Frau und die berührt nur das Gewand von Jesus, aber Jesus kriegt das mit und die Frau wird geheilt. Ihr kennt die Geschichte. Aber das ist nur in die eigentliche Geschichte eingebettet. Da geht es um das Töchterlein des Jairus, die gestorben ist und Jesus kommt hin und macht erstmal klar Schiff, also erstmal alle raus und er nimmt nur mit drei seiner Jünger, darunter auch Petrus. Er will den drei anscheinend was klar machen. Und Jesus geht in dieses Kämmerchen hinein und sagt, wach auf, steh auf. Und die drei erleben zusammen mit Jesus, wie die Kraft Gottes wirkt und Tote lebendig macht. Das ist, denke ich, so der Top der Geschehnisse, die stattfinden können, wenn ein Toter wieder lebendig wird. Das haben wir bei aller medizinischer Kunst noch nicht hingekriegt. Das ist, wie gesagt, diese Liste, die wir heute Morgen durchgehen, ist nicht vollständig. Auf keinen Fall. Dann werden wir noch weiter beschäftigt. Aber ihr seht, Jesus nimmt seine Jünger mit in das Geschehen hinein. Er fordert sie. Und in der nächsten Geschichte, die wir alle ganz toll finden, weil das ist ja so eigentlich so unglaublich, so unfassbar. Jesus und seine Jünger waren unterwegs, hatten vor vielen Leuten gesprochen und jetzt war es eigentlich Akku leer. Jesus sagt, ich muss mal ein bisschen Ruhe haben, fahrt ihr schon mal vor, ich komme nach. Anscheinend hatten die Jünger Gehorsam gelernt. Sie sind losgefahren. Und wenn man mit Jesus unterwegs ist und was tut, dann klappt ja alles perfekt. Da passiert ja überhaupt gar nichts, dann geht nichts schief, das läuft glatt durch. Lief nicht glatt durch. Da kam ein böser Wind auf. Und die waren echt in Seenot. Die Fischer hatten Schiss, das will was heißen. Und um das noch zu toppen, kommt Jesus ihnen hinterher, nicht am Land rundherum, sondern übers Wasser. Jeder kennt den Spruch, Wasser hat keine Balken. Wenn Jesus auf dem Wasser geht, kriegt Wasser Balken. Und Petrus, der mit dem großen Mundwerk und immer vorweg, sagt, ich auch. Und Jesus sagt, okay, komm raus. Und Petrus ist erstaunt, es funktioniert. Es ist Wahnsinn. Ich stehe auf dem Wasser. Wie geht das? Und dann blickt er so zur Seite, denkt, oh, sind ganz schön Wellen. Geht das wirklich? Und ihr kennt die Geschichte. Er versinkt. Hier ist also Glaube neben Unglaube oder Kleinglaube, das liegt so dicht beieinander. Das ist eines der Dinge, die wir heute Morgen lernen können. Dass hoch und tief oft nur noch nicht mal einen Schritt auseinander sind. Und Jesus ist immer dabei. Was macht Jesus? Er sagt, lässt ihn nicht untergehen, sondern er sagt, komm, Petrus. Und dann ins Boot rein und so als i-Tüpfelchen hinten drauf, See ruhig, Wind ruhig, alles gut. Das ist physikalisch gesehen eigentlich eine unglaubliche Geschichte in mehrfacher Hinsicht. Man liest so leicht drüber weg, also, aber stellt euch das mal vor. Wenn Wasser erstmal in Bewegung ist, braucht es eine ganze Zeit, bis es ruhig wird. Da können noch hohe Wellen sein, auch wenn der Sturm schon längst vorbei ist. Aber wenn Jesus gebietet, dann ist Ruhe im Kahn. Das ist unglaublich. Da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare. Das elektrisiert mich. Nun sind sie schon eine ganze Weile unterwegs und wir sind jetzt dann wieder im Matthäus-Evangelium angelangt. So kurz vor der Kreuzigung sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er versucht, so aufzuklären, was eigentlich passieren wird. Aber vor dem stellt er einfach mal eine ganz banale Frage an seine Jünger. Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Ich meine, es ist ja wichtig, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, ihn als Lehrer und Meister bezeichne, dann muss ich ja wissen, mit wem bin ich denn da unterwegs? Und dann stellt er die lapidare Frage, was glaubt ihr, was die Leute sagen und was glaubt ihr, was ich bin? Da kommen die verschiedensten Aussagen. Und Petrus, gleich vorneweg, du bist der Messias, der Gesalbte Gottes. Welch ein Bekenntnis, da ist Petrus stolz, ich habe es rausgefunden, aber Jesus sagt, nicht du, sondern Gottes Geist hat dir das eingegeben, hat dir die Erkenntnis vermittelt, ja, du hast recht, ich bin der Messias, aber behalt's für euch. Und dann sagt Jesus, aber der Messias muss leiden und sterben und überantwortet werden in der Menschenhände. Und wir waren gerade ganz hoch in der Erkenntnis. Und dann denkt Petrus sich, oh, das ist aber schwer, schade, wir brauchen ihn ja noch. Wir brauchen ja noch viel Lehre von Jesus. Und wenn der jetzt weggeht oder umkommt oder wie auch immer, das kann nicht sein. Und dann sagt er zu Jesus, das wollen wir nicht. Das möge Gott verhindern, dass das. Und das Erstaunliche ist, Jesus, der gerade noch zu Petrus gesagt hat, du hast eine enorme Erkenntnis, toll, sagt, gehe hinter mich, Satan. Ganz hoch, ganz tief, ein Schritt. Versteht ihr? Das ist die Gefahr meines Lebens, in der ich drinne stehe. Ganz hoch, ganz tief, ganz schnell. Das Schöne daran ist, dass Jesus das nicht das aufbauscht, sondern das ist rum, ist vergeben und dann geht's zur nächsten Höhe, der Berg der Verklärung. Jesus auf dem Berg wird verklärt in ein wunderbares Licht und Moses und Elia kommen und wieder die drei Jünger mit Jesus, das ist doch Wahnsinn. Oder da kriegst du wieder Gänsehaut. Das ist doch Wahnsinn. Sie sehen Jesus in seiner göttlichen Gestalt. Wahnsinn. Toll. Und Petrus natürlich immer schön flott weg. Ich denke, wenn einer was erreichen will, dann muss er schon mal vorneweg gehen können. Das Wort ergreifen können. Petrus macht das immer wieder. Auch wenn er sich manchmal den Mund verbrennt. Auch wenn er übers Ziel hinausschießt. Aber Petrus zeigt Flagge. Und Petrus sagt, wie es ihm ums Herz rum ist. Petrus findet das hier toll. Das ist super. Das ist das Beste, was ich erlebt habe. Das muss ich konservieren. Kann er aber nicht, weil die Zeit noch nicht war. Kurz nachdem er gesagt hat, lass uns Hütten bauen und dann bleiben wir hier, dann halt hier kann man es gut aushalten, ist diese Erscheinung vorbei. Man ist wieder im Alltag angekommen. Geht uns das nicht auch manchmal so? Super Sache, ganz toll. Und dann holt uns der Alltag wieder ein. Und dann wird es ernst so langsam. Nachdem das alles passiert ist, hat Jesus ja gesehen, wie es laufen kann und sagt zu Petrus, du Petrus, der Teufel, der Satan, hat nach euch verlangt. Er will euch klein kriegen. Petrus, pass auf. Und dann sagt Jesus einen Satz, und da muss ich mal aufpassen, weil der ist so einer der wichtigsten Sätze, den Jesus so für mich persönlich auch gesagt hat. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich irgendwann mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus stärkt und warnt Petrus im gleichen Maße. Das ist so typisch. Sind immer zwei Gewichte dabei, wenn Jesus einen Stein bearbeitet. Das sind wir in der Allianz Gebetswoche. Dieser ganze Prozess, der hier abläuft, dient dazu, um aus einem ungehobelten Felsbrocken einen Stein zu machen, mit dem man was anfangen kann. Aber ihr wisst, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es kommt ein ganz bitteres Kapitel. Petrus sagt natürlich, nein, verraten ich dich nie, nie im Leben. Nie im Leben. Ich gehe sogar ins Gefängnis, aber verraten auf keinen Fall. Im Johannesevangelium, wo wir jetzt sind, dann hören wir sogar, dass Petrus sogar ein Schwert zückt und handgreiflich wird, seinen Herrn und Meister zu verteidigen. Da fließt Blut. Jesus sagt, lass gut sein. Die Zeit ist doch nicht dafür da. Es war doch stark, dass Petrus sich vor den Wachen so einsetzt und boah, Petrus, der geht voran. Auch mit dem Schwert in der Hand, notfalls. Aber wenn dann später die Wache fragt, kennst du diesen Jesus? Du warst auch bei dem. Ist das nicht dein Kumpel? Boah, nie gehört, nie gesehen, habe ich nichts mit dem Hut. Boah, um alles in der Welt nicht. Ganz hoch, ganz tief, ganz schnell. Mein Leben. Ganz hoch, ganz tief, ganz schnell. Wenn man sich überlegt, was da passiert ist, wenn ich den, auf den ich alles gesetzt habe, wenn der mich so hintergeht, mich verrät, den gucke ich doch, entschuldigt, mit dem Hintern nicht mehr an. Ich habe mich im Ausdruck etwas gemäßigt. Der ist doch bei mir unten durch. Da kriege ich doch kein Bein mehr auf dem Boden bei mir, wer mich so hintergeht. Das Fatale ist, wenn wir dann so runtergekommen sind und wieder tief unten sind und dann besinnen wir uns darauf, was wir eigentlich, wo wir uns sicher fühlen. Wo fühlt sich Petrus, der Fischer, sicher? Auf dem Wasser, im Boot, beim Fischen. Witzigerweise kommt Jesus auch wieder daher und die sind am Fischen und haben wieder nichts gefangen und dann fangen sie doch wieder. Und da dämmert Petrus, das ist ja Jesus, der Herr, er ist ja wirklich da. Und springt ins Wasser und bevor die anderen da sind, läuft er vor. Also das ist das Wunderbare. Petrus, obwohl er so versagt, hat er immer noch den Drang dahin zu Jesus, zu seinem Herrn. Ihm, da will ich hin. Und Jesus sagt jetzt, mach dich vom Acker, sondern nimmt ihn beiseite. Stellt ihm dreimal die Frage, immer etwas anders nuanciert. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Von ganzem Herzen? Wirklich? Kein Wort des Vorwurfs. Kein Wort, wenn das noch einmal passiert. Wir haben selber keine Kinder. Ich frage mich, wenn in der Kindererziehung, hier sitzen ja so ein paar Jüngere, die haben noch Eltern. Wie ist das mit euren Eltern? Wenn das noch mal vorkommt oder kommen wir nicht mehr unter die Augen oder wie auch immer. Ich denke, Eltern können hier viel lernen. Und ich selber natürlich auch. Ich bin ja auch irgendwo Onkel und Tante. Und da frage ich mich manchmal, ja, wie reagierst du denn? Nämlich ganz, bin ich denn so bereit zu vergeben, so tief zu vergeben, bereit zu vergeben? Und neu anzufangen mit demjenigen? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist mindestens so toll wie der Berg der Verklärung. Wenn Jesus so mit Petrus umgeht, dann merkt man, er hat mit ihm echt was vor. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte um Pfingsten rum. Er kennt das. Petrus, voll Heiligen Geistes, also die Leute denken, er wäre voll, denken die Leute, voll Wein. Aber nein, er hat dieses, wo Jesus sagt, er kriegt ein gerüttelt und gedrückt Maß von dem, was Gott geben kann. Das hat Petrus bekommen und die anderen auch mit. Die hatten voll des Heiligen Geistes. Und die konnten zu den Menschen reden so, dass sie es verstanden, egal in welcher Sprache und wie auch immer. Janita hat letztens mal gesagt, Wunder, manchmal bist du ein bisschen unverständlich da. Muss man mal. Danke, ja, braucht man. Oder meine Schwester Christiane sitzt da ganz da hinten und sagt, hat mich mal beiseite genommen und gesagt, Gunther, pass mal auf, also bei der Ding ist auch so, danke, braucht man. Oder meine Frau. Wir brauchen Menschen, die uns korrigieren. Und dann werden wir wieder neu aufgeladen. Petrus ist voll aufgeladen. Er sagt den Menschen, was Masse ist, wer Jesus ist und warum das alles passieren muss und warum sie jetzt hier stehen. Da geht es jetzt richtig los. Und das Fantastische ist, ich muss mal Brille aufsetzen, das Fantastische ist, dass sie in der Art Jesu unterwegs sind. Sie begegnen dem Gelähmten am Tempel und sagen, okay, wir können dir nichts geben, außer im Namen Jesu steh auf und geh. Da ist die Vollmacht Jesu voll präsent. Nicht nur in dieser Begebenheit. Sondern auch, natürlich, sowas verursacht ja Aufsehen, wenn auf einmal der Gelähmte, der Tag für Tag da vor dem Tempel liegt und ja, Woche für Woche, Jahr für Jahr, und auf einmal kann der gehen. Und dann fragt man sich, wie kommt das? Ja, die beiden. Und wie die beiden? Ja, die waren das. Dann wird man fragen, wie kommt ihr dazu? Ja, wir, und die bekennen nochmal, wir sind Jünger Jesu in seinem Auftrag unterwegs, in seiner Kraft verkündigen wir euch Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und in dessen Namen tun wir diese Dinge, diese Wunder. Es ist nicht das Einzige. Es kommt so weit, dass man, ähnlich wie bei Jesu, Leute dahin legt, wo der Schatten von Petrus vorbeigeht und die dann geheilt werden. An anderer Stelle wird ein anderer Gelähmter geheilt. Selbst die kleine Tabatia, habe ich richtig zitiert das Wort? Tabitha, dieses Mädchen, macht Petrus das wieder lebendig. Das ist ja eins zu eins das übersetzt, was Jesus getan hat. Die sind also auf der Höhe. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir auch noch zu dem Text kommen, den der Erwin vorgelesen hat. Nun ist es soweit. Das Erstaunliche ist ja doch hier bei dieser Begebenheit, dass Gott, Jesus, von zwei Seiten arbeitet. Zu gleicher Zeit, wo der Hauptmann Cornelius bittet, dass doch ihm endlich mal einer sagt, was machst du mit diesem Gott, bekommt Petrus die Vision auf dem Dach. Man kann das gar nicht vorstellen, ein Bild. Da ist all das drin, wo die Juden sagen, geht gar nicht. Darf ich nicht anpacken, darf ich nicht essen, will ich nichts von wissen. All diese Tiere, die es zerkreucht und fleucht, wo Gott gesagt hat, das ist unrein. Und derselbe Gott sagt jetzt, Petrus, vergiss es. Nimm, schlachte und ess. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dreimal passiert das. Gott macht Petrus unmissverständlich deutlich, dass da kein Ansehen der Person vor Gott mehr vorkommt. Dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, nämlich zur Erkenntnis Jesu Christi kommen. Das ist der unverrückbare Wille Gottes. Und dazu muss Petrus, ein Jude, jetzt einen entscheidenden Schritt machen. Wie Markus so schön sagt, aus seiner Wohlfühlzone raus, dahin, wo es weh tut, wo sich ein Jude nicht wohlfühlt, unter Heiden und dann nicht nur ein Heide, sondern auch noch einer von der Besatzungsmacht. Ist ja doppelt schlimm. Und Petrus ist so erstaunt, und das ist das, was Jesus öfters mit uns macht, in unserer Skepsis, die wir oft haben gegenüber neuen, anderen Dingen, da hat er eine Riesenüberraschung für uns bereit. Eine Riesenüberraschung. Er kommt dahin, denkt, naja, das sind so zwei, drei Leute, mal gucken, was da ist. Das ganze Haus ist voll. Der hat alle herbeigerufen, was ein Löffel lecker kann, sagt man so schön, aber was dabei gehört. Und die sind alle gespannt. Und als er Petrus sieht, Cornelius Petrus sieht, fällt er auf die Knie, auf den Boden. Er betet, will ihn anbeten, sagt Petrus, stopp. Ich bin nur ein Mensch. Der Herr ist bei mir, sein Geist ist voll. Aber ich erkenne jetzt, dass Gottes Geist für alle Menschen gilt. Weil während Petrus da predigt, bekehren die sich und der Geist Gottes kommt auf sie und sie lassen sich sogar taufen. Also, wow. Wow. Das heißt, wenn Gott von zwei Seiten wirkt, dann funktioniert's. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Man könnte an dieser Stelle denken, okay, der Drops ist gelutscht, jetzt wissen alle, was los ist. Also die Heiden gibt's nicht mehr, es gibt nur noch alle Menschen, die von Gott geliebt sind, alle können zusammenkommen, egal welche Geburt sie haben, welchem Volk sie angehören, welche Sprache sie sprechen, wie sie aussehen, vollkommen egal. Aber ihr kennt uns Menschen ja. Zu gleicher Zeit kommt natürlich Paulus ins Spiel, der heute auch eine Randfigur ist. Aber Paulus kommt ins Spiel und hat natürlich einen ganz speziellen Auftrag von Jesus, geh zu den Heiden. Und die Jerusalemer Gemeinde kriegt das natürlich mit. Da fragen sie sich, oh, was passiert denn da? Ist ja sehr verdächtig, was da alles ist. Und Man bestellt ein Konzil ein, eine erste Versammlung, wo man sagt, da müssen wir doch mal gucken, was da so abläuft. Und natürlich die Alteingesessenen, sage ich mal, die sehen es natürlich gern, wenn alles so läuft, wie sie es gewohnt sind. Ja, so von der jüdischen Habitus her, so dass alles so die Abläufe stimmen und so, dass ja nichts anderes passiert, als man es bisher gewohnt ist. Und Petrus stellt sich aber hin und sagt, ich habe selbst erfahren und erlebt, dass Gott für alle Menschen da ist, dass Gott seinen Geist auf all die gibt, die ihm vertrauen und an Jesus, seinen Sohn, glauben, dass er der Messias ist. Für sie alle gilt mein Heil, mein Heilsversprechen. Alle, die an mich glauben, egal woher. Und da sagt Petrus, da können wir dem Paulus nur ein paar Tipps geben, was wichtig ist, was absolut ein No-Go ist. Ich zitiere aus dem Kopf: Unzucht, Götzendienst und frisches Blut. Mehr nicht. Auch hier könnte man denken, jetzt ist es endgültig geklärt. Die Jahre gehen ins Land und ihr wisst, wie das ist. Wenn mal länger in einem Trott drin ist, dann schleichen sich so langsam wieder alte Verhaltensmuster ein. Und so war das bei Petrus anscheinend auch. Und da kommt es zum Krach. Nein, Krach nicht. Hier kommt es zu einer offenen Richtigstellung. Galater Brief, Kapitel 2. Paulus sagt zu Petrus, du bist mir ein lieber Bruder, aber was, wie du dich hier verhältst, geht gar nicht. Petrus, der jetzt mit den Jüngern aus der Gemeinde in Jerusalem zusammen ist und wieder alte jüdische Gewohnheiten so hochleben lassen will, und dann kommen die zu einer Gemeinde, wo Petrus unterwegs ist. Und wenn Petrus bei den Heiden ist, dann weiß er ja, er wusste ja, wie sich da zu verhalten ist, das geht ja gar kein Problem mehr. Und dann kommen die aus Jerusalem, kommen dabei, und dann denkt Petrus, hoppla, vielleicht muss ich doch so ein bisschen wieder zurück, so die back to the roots. So. Es wäre fatal gewesen. All das, was bis hierhin erreicht worden wäre, wäre zunichte gemacht worden. Was bringt es einem Heiden, sich beschneiden zu lassen? Was bringt es einem, der nicht jüdischer Herkunft ist, sich an die Speisegebote zu halten? Wo Jesus gesagt hat, wer damit handeln will, bitte. Das ist nicht zielführend. Und Paulus hat das auch oft genug in seinen Briefen geschrieben. Hier muss man aufpassen. Gott ist für alle Menschen ohne Vorbehalte zugänglich. Und erst wenn Menschen mit Gott in Kontakt gekommen sind, mit Jesus zusammen unterwegs sind, dann beginnt Veränderung. Siehe Petrus. Vom Fischer zum Apostel. Ein steiniger Weg. Ein wirklich steiniger Weg. Jesus ist dran geblieben an Petrus und Petrus an Jesus. Und jetzt kommen noch zwei Stellen, die muss ich euch zum Schluss vorlesen. Ich kann es euch nicht ersparen. Es wäre ja fatal, wenn diese Geschichte kein Happy End hätte. Petrus macht in seinem zweiten Brief nochmal deutlich, worauf es ihm ankommt, was er von seinem Herrn gelernt hat. Ich lese zweiten Brief des Petrus, Kapitel 1, Abvers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf diese Zusagen könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Petrus macht klar, die Gemeinde ist in der Welt, aber sie hat mehr wie diese Welt, weil sie eben Jesus hat. Und das ist das Entscheidende. Wir haben mehr wie diese Welt, weil Jesus viel mehr als diese Welt ist. Er hat diese Welt überwunden. Petrus fährt fort. Darum setzt alles daran, dass in eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Oh, das ist schwer, Selbstbeherrschung. Ich finde, Selbstbeherrschung ist, also ich rede von mir, ist mit das Schwerste, sich selber zu beherrschen. Das ist enorm schwer. Aber es geht noch weiter. Zur Selbstbeherrschung, es kommt Standhaftigkeit. Petrus am eigenen Leibe erfahren mit der Standhaftigkeit. Schwieriges Kapitel. Aber er sagt weiter, zur Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Also immer wissen, mit wem ich eigentlich unterwegs bin. Mit dem Schöpfer der Himmels und der Erden, mit demjenigen, der seinen Sohn für mich gegeben hat. Wir feiern gleich Abendmahl, ich freue mich drauf. Zu Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Paulus schreibt irgendwo, es wäre fatal, wenn ihr euch untereinander fresset und beißet. Das ist kein gutes Beispiel. Und Jesus sagt auch, ich gebe euch ein neues Gebot, um nochmal bei den Geboten hinzukommen. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebet. Das ist der Punkt. Also Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Petrus ist ja ganz in der Linie mit allen anderen. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Auf diesem Weg sind wir hoffentlich alle zusammen, Jesus Christus jeden Tag ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist der Weg, auf dem Petrus und auch Paulus bis zum Schluss waren. Jesus jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen. Das ist so die, ja, wie soll ich sagen, das ist das Vermächtnis des Petrus. Und jetzt kommt der Schlussakkord und dann bin ich auch fertig. Kapitel 2, 2. Petrus Kapitel 3, ab Vers 14. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, auf einen neuen Himmel und neue Erde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, wie kann einer von makellos reden, wenn er so mit seinem Herrn umgegangen ist? Petrus hat begriffen, die Makellosigkeit, die hier von mir erwartet wird, ist die, dass ich an meinem Herrn bleibe. Egal, ob ich oben oder unten bin. Mein Herr ist die Mitte, egal ob oben oder unten. Und der einzige Makel, den wir haben, ist, dass wir irgendwann nicht mehr an unserem Herrn bleiben könnten. Das wäre der Makel, der uns ausschließt. Bleiben wir an unserem Herrn. Als Menschen in Frieden mit ihm haben. Der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. Begreift doch die Geduld, die unser Herr mit uns hat. Er hat es an eigenem Leibe erfahren, die Geduld Jesu. Bedeutet unsere Rettung. Ohne die Geduld Jesu wäre Petrus verloren. Das war Geduld über alle menschlichen Maße hinaus. So hat es ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben und deshalb sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Also Petrus bezieht sich hier auf Paulus. Anscheinend haben die beiden nach diesem Zusammenstoß im Galaterbrief wieder zueinander gefunden. Man erfährt gegenseitige Wertschätzung. Und Petrus sagt hier weiter, einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass sie Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Ihr kennt meinen lieben Freund Paulus, also ich schätze ihn sehr, aber er braucht manchmal, dass zwei-, dreimal gelesen wird und man auch vielleicht nochmal ein Jährchen Zeit darüber vergehen lässt. Es braucht etwas mehr, um das wirklich in der Tiefe, was Paulus ausdrückt, zu verstehen. Es ist nicht immer so leicht dahingelesen. Petrus gesteht das Paulus zu. dass das so ist. Aber er sagt, das ist kein Grund dafür, die paulinische Botschaft, die christuszentrische Botschaft des Paulus zu verdrehen, wie auch die anderen Schriften verdreht werden von den Leuten, die euch ins Unglück stürzen wollen. Die meinen, sie müssen ein anderes Evangelium verkündigen. Ihr lieben Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Petrus weiß, wovon er spricht. Er ist oft auf die Nase gefallen. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt. Lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre jetzt, in dieser Zeit und an dem großen Tag der Ewigkeit. Amen.